Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Pubertätspickel, überschüssige Kraft, Teilzahlungsvertrag fürs Moped und Teppichrasendfrisur mit Oppositionsgeist darunter. So zeichnete und beschrieb der Karikaturist Klaus Pielert seinerzeit den Halbstarken der 50er Jahre. Für die Zeit damals war der so beschriebene Jugendliche ein Schreckgespenst. Das schreibt Bodo Morzek in seinem gut 800 Seitenwerk Jugend, Pop, Kultur, eine transnationale Geschichte. Darin erforscht der Historiker den Kulturbruch, der sich zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts vollzog, eben mit der Entstehung einer Jugend- und Popkultur. Bodo Morzek, guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Ja, Sie vermissen ja schon lange so eine historische Forschung zum Pop überhaupt, haben selbst schon viel zur Popgeschichte veröffentlicht. Sie vermissen offenbar auch diesen transnationalen Blick, der schon im Untertitel vorkommt. Bisher sei immer nur aus der nationalen Perspektive über Popkultur geschrieben worden, höchstens noch im binationalen Vergleich. Warum denn eigentlich? Denn das Popkultur ein globales Phänomen ist, hat man ja, glaube ich, mitbekommen.
Ja, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir Popkultur auch noch ganz stark, zumindest in der Geschichtswissenschaft, wo ich unterwegs bin beruflich, uns auch vorstellen als eine Art Transfer. Das wird also synonym gesetzt mit dem Prozess der Amerikanisierung, also Dinge, die einseitig von Amerika hier herübergekommen sind und auch diese Konflikte, die uns heute eben ja teilweise auch schwer erklärlich vorkommen, warum also Jugendliche in amerikanischen Klamotten mit amerikanischen Frisuren solche regelrechten Spreckgespenste in der Öffentlichkeit darstellten. Das wird oft einseitig damit erklärt, dass das eben ein Effekt der Amerikanisierung ist, entgegen der Sozialisation der älteren Generation, die eben noch aus dem Nationalsozialismus kam. Mir fiel aber auf, dass wenn man jetzt mal auf andere Länder guckt, schon auf England, dann gibt es da natürlich gar keine Sozialisation mit dem Nationalsozialismus und in Amerika selbst waren diese Phänomene ebenso umstritten. Also haben wir es hier eher mit was Transnationalem zu tun, was also zwischen den Staaten hin und her geht und viele Staaten gleichzeitig betrifft.
Sie verorten ja diese Wende oder dieses Aufkommen von popkulturellen Phänomenen um eben 1956 rum. Und ja, wenn es das nicht war, diese Rebellion gegen NS-Zeit oder die Elterngeneration, was war es dann? Wogegen war es denn eine Rebellion? Denn rebellisch war es schon irgendwie, oder?
Es wurde zumindest zu dieser Zeit so betrachtet. Und auch das ist aber vielleicht eine ganz spezifisch historische Konstellation, weil letztendlich sehr viele Faktoren zusammenkommen. Wir haben den steigenden Wohlstand, der in Deutschland ja mit diesem etwas unscharfen Begriff des Wirtschaftswunders manchmal verbunden ist. Wir haben demografisch sehr junge Gesellschaften und wir haben eben einen zunehmend internationalen Austausch. Diese Dinge fallen zusammen und darum ist in der Zeit Jugend eben der Träger von kultureller Erneuerung. Die haben Geld, sich Platten zu kaufen. Die werden auch immer wichtiger für die Programmgestaltung der Sender. Und das weckt eben auch Ängste vor Veränderung bei der älteren Generation ganz allgemein. Und vielleicht haben wir es auch mit einer ganz großen Internationalisierung oder wie ich eben gerne sage, mit einer Transnationalisierung von Kultur zu tun, die eben für die älteren Menschen in der Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war, sondern auch eine Bedrohung von nationaler Identität nach sich gezogen hat.
Mhm. Musik, Musikverbreitung war schon so ein Motor, wenn ich es richtig sehe. Auch natürlich technische Innovation in dem Bereich. Die lief schon viel über Musik.
Ja, nicht mal nur über Musik, sondern allgemein über klangliche Phänomene. Also das sogenannte sonisch vom Schall, vom Klang herkommt, war ein Konfliktraum. Und das fand ich auch erstaunlich, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, die ja noch nicht so lange her ist, die die Älteren von uns ja auch noch erlebt haben, die 50er, die 60er Jahre, wie sehr man meinte, zum Beispiel Motoren knattern als Ungezogenheiten regulieren zu müssen mit Gesetzen, mit Verboten, mit Kontrollen. Wie man im Positiven glaubte, Jugendliche über vielleicht musikalische Erziehung zu harmonischem Wesen einzustimmen, regelrecht so in einen Gleichklang einzustimmen, der dann auch das Gesellschaftliche, das Soziale betraf. Aber auf der negativen Seite dieser Konflikte eben ganz viel Boykott, Zensur, Verbot von einzelnen Songs, weil sie angeblich Gewalt auslösen durch ihren Klang, der aggressiv machen würde. Und ich glaube, das sehen wir heute überhaupt gar nicht mehr so.
Herumstehen war provozierend, ne? Auf jeden Fall, dieses jugendliche Verhalten der Zeit wurde als deviant, wie sie es nennen, abnorm, als abweichend wahrgenommen. Einerseits Verstöße gegen Ordnung und Moral, aber haben Sie eben schon erwähnt, auch als bedrohlich empfunden, ne? Es hat irgendwie Angst gemacht, weil ungewohnt, weil...
Ja, ungewohnt, weil internationalisiert, weil diese Jugendlichen eigene Ausdrucksformen auch gefunden haben, die sie aus anderen Ländern über neue technische Medien, zum Beispiel über das Kino, haben sie Images des, in Amerika hieß er der Juvenile Delinquent oder der Young Rebel, der in Filmen mit Marlon Brando, mit James Dean gezeigt wurde und dann hier zu einem, in Deutschland unter dem Klischee des Halbstarken, eben zu einem regelrechten Schreckgespenst aufgeblasen wurde. Es wurden aber in diesen Debatten auch ältere Ängste eigentlich erneuert. Also der Halbstarke, der in dem öffentlichen Raum herumsteht, in dem wohnt eigentlich auch noch der Eckensteher. Und das ist ein literarisches Motiv aus dem frühen 19. Jahrhundert, eigentlich aus dem Vormärz. Und mich hat dann auch interessiert, inwieweit solche an sich literarischen Erfindungen dann Gesetze beeinflusst haben, die über Filme und so weiter in die öffentliche Debatte kamen. Und am Ende haben wir eben Verordnungen gegen das Herumstehen von Jugendlichen im öffentlichen Raum, gegen Krachkonflikte und so weiter. Und es gibt etwa in Bayern den sogenannten halbstarken Paragraphen, der das Umherfahren mit Motorrädern verbietet. Also hier haben diese literarischen Klischees am Ende sogar unsere Gesetze geschrieben.
Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie ist dann irgendwann der Transfer von deviant zu akzeptiert, zu Popkultur, zu einem kulturellen Phänomen passiert? Ist es über die Medien passiert vor allem?
Das ist sehr stark über die Medien passiert. Ich beschreibe ja eigentlich zwei Phänomene, die eng miteinander beschränkt sind in diesem Buch Jugendpopkultur. Das eine ist der Rückgang dieser Kriminalisierung auch von kulturellen Äußerungsformen, in denen Musik eben etwa gar nicht als Musik, sondern als Krach wahrgenommen wurde. Zu Konzerten von Bill Haley schicken die Zeitungen damals nicht etwa ihre Kulturkorrespondenten, sondern den Polizeireporter in Erwartung von Krawallen. Und die andere Bewegung, die damit sehr eng verschränkt ist, das ist eigentlich eine allmähliche Etablierung. An der sind Jugendliche auch aktiv beteiligt. Die schreiben, die gründen Fanclubs, die vernetzen sich international. Die schreiben die Rundfunksender an und setzen die regelrecht unter Druck, ihre Musik oder das, was sie als ihre Musik empfinden, also Musik für eher jüngere Menschen, einzufordern. Und mit der Zeit entsteht eigentlich so eine Art Gegenbewegung, nämlich ein regelrechter Jugendkult. Die Gesellschaft verkultet, vergöttert in gewisser Weise auch das Bild des Jugendlichen, das eben auch mit jemandem, der schnell konsumieren kann, der schnelle Moden mitmacht, wirtschaftlich sehr eng verschränkt ist. Und das etabliert sich dann bis hin zur Mitte der 60er Jahre.
Jetzt fiel mir auf, während ich in Ihrem Buch las, Bodo Mrozek, dass ich immer auch sofort Beispiele von heute im Kopf hatte oder die auch suchte. Denn das wiederholt sich ja schon, ne? Dass über Medien, Musik, Mode, Technik, so popkulturelle Aufbrüche passieren. Warum sind die in der Zeit, die Sie untersucht haben, jetzt Mitte 50er bis Mitte 60er, so besonders bemerkenswert? Also wir könnten sagen, Techno war auch eine große Zäsur nochmal oder die Punkbewegung später und so weiter.
Also mein Eindruck ist, dass es sich in dieser Zeit um etwa 1956, 57 mit den großen, auch internationalen Kino, Rock'n'Roll-Krawallen bis hin zum Jahr 1966, wo sich zum ersten Mal wirklich weithin so ein positiver Begriff von Pop verbreitet. Das ist also in diesem ungeraden Jahrzehnt zum ersten Mal Konflikte ausgehandelt werden, die sich danach in unterschiedlichen Formen wiederholen. Und ich finde das, wenn Sie Parallelen zu heute ansprechen, natürlich schon bemerkenswert, dass wir heute ja etwa diskutieren. Es gibt so eine Hassfigur, das ist der globalisierte Intellektuelle, der ist gut ausgebildet, der hat popkulturelles Wissen, der spricht Fremdsprachen, aber die einfachen Menschen, die kommen da nicht mit. Die brauchen eine Heimatkultur, die brauchen eine deutsche Nationalkultur und da müssen wir auch ein Ministerium für gründen. Mein Buch zeigt eigentlich sehr schön, dass es in den 50er, 60er Jahren die Jugendlichen aus den einfachen Schichten waren, die sich ganz intensiv mit Images von Amerika, aber auch von Frankreich etwa im Jazz auseinandergesetzt haben und die sich mit internationaler Kultur identifiziert haben und diese Internationalisierung unserer weitgehend nationalkulturell gestalteten Hochkultur entscheidend vorangetrieben haben. Und das fällt mir eben in der aktuellen Debatte so auf, dass diese Zuschreibungen vollkommen ahistorisch sind.
Ja, Jugendpopkultur, eine transnationale Geschichte. Bodo Mrozek hat sie auf 866 Seiten aufgeschrieben, inklusive Anmerkungen, muss man sagen, bei Surkamp Taschenbuch Wissenschaft erschienen. Vielen Dank, Herr Mrozek.
Gern geschehen.